Herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius, ich bin Emotionscoach und die Stimme hinter dem gleichnamigen Insta-Account. Im Podcast nehme ich dich mit in die Gedanken- und Gefühlswelt meiner Erfahrungen und Arbeit, in spannende Interviews mit echten Menschen und ein Stück auf die Reise zu dir selbst. Ich möchte dir durch das Zuhören die Möglichkeit geben, Erkenntnisse für dich zu gewinnen. Denn beim Eintauchen in die Geschichten anderer entdecken wir zu großen Teilen uns selbst. Viel Freude und eigene Gedanken beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Heute habe ich einen wundervollen Menschen zu Gast. Und ich meine das genau so, wie ich es sage. Denn für mich steckt er nach all den Jahren, die ich ihm auf Instagram folge, immer wieder voller Wunder. Ich spreche heute mit Kevin Silvergitter über Rollen und die daran geknüpften Erwartungen und über die eigene Veränderung, wenn man sich dieser mehr und mehr bewusst wird. Als ich 2016 angefangen habe, auf Insta zu posten, gehörten Kevin und sein Mann zu den Urgesteinen der Elternblogger-Szene. Sie haben Einblick in ihr Leben als Regenbogenfamilie gegeben, darüber, was Inklusion für sie bedeutet, und haben über die Herausforderungen von Pflegeeltern gesprochen. Kevin erschien mir dabei immer als sehr aufrichtiger Mensch, mit viel Glauben an das Gute, wodurch er mit seinem Content liebevoll den Horizont vieler Menschen erweitert hat. Bis er sich entschieden hat, diesen Weg so nicht mehr weiterzugehen, sein Privatleben privat zu halten und seine Follower mitnahm auf eine Entwicklungsreise der ganz besonderen Art. Seine Leidenschaft folgend für die vielen Rollen dieser Welt als Schauspieler. Heute zeigt er in Reels auf, wie unterschiedlich Emotionen sich ausdrücken lassen. Er nutzt seine kreative Art, um politisch Haltung zu beziehen, um Inklusion weiterhin zu unterstützen. Es ist ein Gespräch über Abgrenzung und Verbundenheit, Nahbarkeit und professionelle Distanz und den großen Mut, sich in all dem selbst zu entdecken und als jemand hervorzugehen, der sich über viele Facetten hinweg treu bleibt. Hallo Kevin.
Hallo.
Wie schön, dass du heute da bist.
Schön, dass ich da sein kann. Ja, ich freue mich.
Ich freue mich sehr, weil du bist einer meiner Weihnachtswünsche so gesehen. Ich habe auf Instagram eine Story hochgepostet, wo ich damals gesagt habe, mit wem ich im Podcast gerne mal sprechen möchte. Und unter anderem habe ich dich verlinkt. Und du hast dich gemeldet und hast gesagt, ah, das ist ja nett. Und dann habe ich gesagt, ich meine das auch ernst. Und dann hast du gesagt, ja, kann ich auch machen. Worüber würden wir denn reden? Und ich habe dir eine Idee vorgeschlagen. Mhm. Ich würde mit dir gerne im Themenbereich Identität sprechen und über Rollen, die wir so einnehmen. Und ich habe mich darauf sehr gefreut, weil du für mich jemand bist, der sehr starke Werte vertritt und der eine besondere Art hat, wie er so in die Welt geht und das auch sehr ausstrahlt. Und das finde ich sehr, sehr schön und glaube, dass du da ganz, ganz viel mitgibst an andere Menschen.
Danke.
Und genau darüber möchte ich heute auch so ein bisschen mit dir reden. Du hast für mich auch einen ganz starken Satz geprägt, damals in der Elternblogger-Zeit von euch. Mama sein ist ein Gefühl. Und ich glaube, wenn ich mir mal jemanden suchen würde in einem eigenen Coaching-Prozess, wo ich einen inneren Mentor für Berührtsein und Liebe bräuchte, dann wärst du eine gute Wahl in dem Fall.
Ach, wie schön.
Und damit die anderen dich aber auch so ein bisschen mehr kennenlernen können und nicht nur davon profitieren, dass ich dir schon so lange folge, werden wir da heute mal so ein bisschen reinschauen in das, was dich ausmacht.
Okay.
Aber damit wir anfangen, sag mir doch erstmal, wie kommst du heute hier so an und welche Emotion beschreibt deinen heutigen Tag vielleicht halt ganz gut?
Ich komme hier, ja, ich aufgewühlt, aufgeregt, gespannt, ja. Ich glaube, dass es tendenziell generell mein Leben sehr beschreibt. Ich glaube, dass ich so Berufe wie Flugbegleiterei und Schauspielerei mir auch einfach aussuche, weil sie voll von Spannung sind. Und wahrscheinlich brauche ich das auch in gewisser Weise. Deswegen, genau, also ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Grundtendenz. Und da ich heute schon einen sehr bewegten Tag mit alleine mit Kindern und Schauspielunterricht und Anspielpartner beim Casting war und eine Schauspielkollegin gecoacht habe fürs Casting, hatte ich irgendwie auch heute schon sehr viel Facettenreichtum an Energie in mir drin und ich merke, dass die noch sehr da sind. So, ich bin noch nicht in diesem ich fahre runter Modus, sondern dass ich bin sehr voll von Energien, vom heutigen Tag oder auch generell von der letzten Zeit. Es passiert einfach gerade wieder wahnsinnig viel. Ich habe gerade eine Wiedereingliederung gestartet in meinen alten Beruf.
Ja.
Für die, die es nicht wissen. Ich bin Flugbegleiter, war ich vor der Schauspielerei, bin dann in Teilzeit auf die Schauspielschule, habe dann da meinen Mann kennengelernt, der meinte, geh doch auf die Schauspielschule, wenn du willst. Und dann bin ich in die Elternzeit, genau, als unsere Kinder kamen, beim Fliegen und bei der Schauspielerei und bin dann erst wieder in die Schauspielerei eingestiegen und dann jetzt erst dieses Jahr wieder im Februar 2024 ins Fliegen eingestiegen. Und das ist immer noch sehr energetisch, sehr neu. Und jetzt war ich erst fliegen, dann passiert in der Schauspielerei gerade irgendwie wahnsinnig viel und jetzt gehe ich morgen wieder fliegen und es ist gerade einfach sehr viel Energie da. So, und jetzt sitze ich hier mit all dieser Energie.
Ja, ich erlebe dich auch mit wahnsinnig viel Energie und ich bin sehr gespannt am Ende des Gesprächs heute, wo wir da landen.
Oh ja.
Weil ich dich ja auch gerne ein bisschen dahin entführen möchte, auch über dich zu reden, auch was dich so ausmacht, vielleicht über all die Facetten und Rollen, die du so einnimmst, auch hinweg.
Mhm.
Und ich habe dich ja damals als Elternblogger kennengelernt tatsächlich, wo man noch sehr viel Privates auch, glaube ich, über dich einfach gesehen und erfahren hat, dich auch sehr privat erlebt hat.
Mhm.
Und vielleicht magst du selber mal erzählen, was hat dich damals dazu bewegt, überhaupt zu bloggen über deine Elternschaft? Und was hat dich nachher auch vielleicht davon abgehalten oder was hat dich dazu gebracht, es aufzugeben irgendwann?
Ja, tatsächlich bin ich sehr per Zufall dazu gekommen. Ein Flugbegleiter-Kollege von Lufthansa, dem ich auf einem meiner letzten Flüge, als wir schon in der Kennenlernphase mit unserem Sohn waren, also wir haben zwei Pflegekinder, da bin ich noch geflogen und da habe ich den kennengelernt und hat ihm davon erzählt und dann sind wir uns irgendwie auf Instagram gefolgt. Da hatte ich aber halt irgendwie, wie das halt einfach vor 8 Jahren so war, da hat man irgendwie seine Vasen fotografiert und ne, irgendwie so, man hat so ganz absurde Sachen da reingestellt, irgendwie so. Das ist auch noch lang, bevor man angefangen hat, sein Essen zu fotografieren. War das irgendwie so, ne, ich versuche irgendwie ein cooles Foto zu machen, aber irgendwie auch nicht sich selbst. Und naja, egal, wir folgten uns. Und dann hatte ich ein Selfie gepostet auf dem Spielplatz. Im Hintergrund die Unschärfe des Dreirads unseres Sohnes. Und daraufhin schrieb er mich an und sagte, ich habe einen Blog. Hättest du nicht Bock, einen Gastbeitrag zu schreiben?
Ja.
Und dann dachte ich so, ja, kann ich machen. Klar. Und dann sind daraus 3 Beiträge geworden, weil da irgendwie so das geflossen und gesprossen und geschossen ist. Und beim Schreiben dachte ich schon so, irgendwie ist es cool. Irgendwie merke ich gerade, ich habe hier eine Stimme, die mir vorher nicht bewusst war im Schreiben. Mhm. Ich kannte sie eben nur von Worte wiedergeben auf der Bühne, aber nicht, dass in mir Worte sind, die ich mit meiner Hand niederschreiben kann.
Ja, und wie schön.
Ja, das war total das schöne Erlebnis, bei dem ich dann auch schon dachte, ich glaube, das könnten Leute gerne lesen wollen. Ich wusste es noch nicht, aber ich dachte, das könnte sein. Und ich habe gemerkt, dann in dem Veröffentlichen dieser Texte, dass das eine Lücke füllt.
Mhm.
Das war die Anfang der Elternblogger-Zeit und es gab keine Regenbogen-Elternblogger.
Ja.
Oder keine männlichen. Ich glaube, es gab ein weibliches, eine Frau, die das gemacht hat, in einem lesbischen Paar. Vielleicht aber auch erst nach uns, ich weiß es nicht. Und die Resonanz war Wahnsinn. Es waren unglaublich viele Rückmeldungen. Und dass ich dann kurzerhand sagte, okay, pass auf, ich kann gerne irgendwie Gastbeiträge weiterschreiben, aber ich glaube, ich mache meinen eigenen. Und dann habe ich so einen Blog gemacht. Und das war ja früher einfach eben dann noch vor Instagram sozusagen. Dann hat man erst einen Internetauftritt gehabt. Und dann fing ich quasi an, diese Blogbeiträge auf Instagram zu bewerben. Und naja, Instagram, ne, Lauffeuer, dann kamen irgendwie die FollowerInnen dazu, dann kamen irgendwie Mama-Blogger, die sagten, boah, cool, ein schwuler Mann, der Pflegekinder, ein Pflegekind aufgenommen hat, so. Und irgendwie war das dann so.
Oh Gott, so wie du das sagst, denkt man so, das ist aber irgendwie auch manchmal vorbei an Inklusion.
Na, ja, doch, am Anfang war das voll vorbei an Inklusion. Das war auch gar nicht von den Mama-Bloggern bestimmt nicht.
Nein,
ne?
gar nicht.
Das war total, die haben das voll ernst gemeint, aber es war so, und das ist auch, das war ein ganz spannendes Erlebnis durch all die Jahre hinweg und manchmal sogar heute noch. Von Frauen wird erwartet, dass sie in Elternzeit gehen.
Mhm.
Da wird gar nicht groß diskutiert. Ich komme dann wieder nach 6 Jahren und dann heißt es, boah, das hast du gemacht. Boah.
So, bist du ein krasser Typ.
Ja, genau, Wahnsinn. Und wenn ich dann gehen sie ja erstmal davon aus, dass ich der Mann in der heterosexuellen Beziehung bin. Ne? So.
Ach so, okay. So,
ja. Und wenn ich dann noch sage, dass ich schwul bin, dann ist es irgend so ein Misch aus absoluter Respekt, weil das ein Mann, ein schwuler Mann das macht und dann noch so lange zu Hause bleibt und eigentlich schon wieder fast eine Relativierung dessen, so, ja, so, ach so, ja gut, ja, wenn ein Schwules passiert, klar, dann muss ja irgendeiner zu Hause bleiben, ne, so, aber per se als Mann der zu Hause bleibt und sich um Kinder so lang kümmert, da habe ich ein unglaubliches, eben nicht inklusives Steckenpferd. Ne? So, ich stehe da einfach so, das ist so, boah, geil. Da wehen die Leute am Straßenrand mit ihren Fahnen und rasseln und denken sich, wuhu, cooler Typ. Und ich denke mir so, nee, nicht cooler
Glaubst
Typ.
Glaubst du, es hat was mit Rollenklischees zu tun, dass du dann einfach eine vielleicht für Frauen sehr attraktive Seite von Männlichkeit zeigst, nämlich sehr nahbar, sehr liebevoll zu sein?
Vielleicht, ja, oder beziehungsweise ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine, na, nicht Verherrlichung ist das falsche Wort, aber so eine Sehnsucht nach einem Bild von männlich gelesenen Vätern in der Gesellschaft und einer Aufgabe, die sie gerne einnehmen oder die Frauen möchten, dass sie mehr eingenommen wird von ihrem Partner, ne? Wenn wir jetzt wirklich im Heteronormativen bleiben. Dass der heterosexuelle Mann zu Hause mehr von diesen Attributen und auch Charakterzügen oder auch Entscheidungen trifft, die ich eben dann erfüllt habe. Das kann, deswegen sage ich ja, ne? Ich konnte ganz viel davon erzählen und gleichzeitig war das irgendwie auch so ein bisschen absurd. Das war so, ja, wie als würde ich in gerade was reingeboren worden, wie so ein royaler Prinz, ne, dem irgendwas in die, ohne dass er irgendwas dafür konnte. Ich dachte so, ja, ich bin halt schwul und habe mich halt für ein Pflegekind entschieden. Auf einmal purzelten die FollowerInnen da rein und die Likes stiegen und ich dachte so, ich find's super. Und es war auch super und für das Fortbringen des Themas war es auch super. Und gleichzeitig hatte das immer wieder einen absurden Charakter, dass ich dachte, warum, weißt du, was ich meine?
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich empfinde das tatsächlich für uns auch in der Inklusionsthema, auch für ein Kind mit Behinderung, sehr, sehr ähnlich, ja.
Ja, total. Total. Kann ich heute auch nachvollziehen. Das ist dann schöne Überleitung dazu, warum wir dann am Ende aufgehört haben. Also das war das, wie ich da hingekommen bin. Und irgendwie, wie das dann so Instagram dann vor 8 Jahren war, kam eins zum anderen, dann wurde es immer mehr und immer mehr. Und irgendwann kamen Kooperationsanfragen dazu. Und irgendwann fand mein Mann das dann auch total cool und er schrieb auch gerne. Und dann machte er noch mit und dann wurde es ein total schönes, rundes Ding.
Ja.
Und wir haben gemerkt, dass wir andere Menschen erreichen und deren Meinung verändern können. Heterosexuelle Männer, die geschrieben haben, boah, ich dachte, schwule Männer sind irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt kommt ihr daher und ich habe den größten Respekt vor euch, bis hin zu 12-jährigen Jungs, die halt gesagt haben, krass, ich dachte, ich würde nie Kinder bekommen. Oh, ihr habt mir gerade eine neue Welt eröffnet. Na, so. Und ja, dann kam unsere Tochter. Und da haben wir schon gemerkt, es wird schwierig mit 2 Kindern irgendwie so.
Ja.
Und dann, ja, ist eines unserer Kinder eben älter geworden, beide. Und bei einem war aber dann klar, dass das eben nicht mehr der Regel entspricht oder der Norm, was auch immer die Norm ist. Ne?
Ja.
So. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber es gibt natürlich einen Rahmen, der natürlich der Norm definiert werden darf. Wir Menschen brauchen Richtlinien und ich habe auch gelernt, die Norm hat ja viel mit Mathematik zu tun, dem Mehrheit entsprechend. Also es gibt schon eine greifbare Norm. Das finde ich total in Ordnung, das zu benennen. Mhm. Nichtsdestotrotz heißt Norm halt nicht gleich richtig oder gut.
Ja, und das heißt ja auch tatsächlich, über den Durchschnitt hinweg ist es die Norm, aber fast keiner fällt in die Norm. Ne?
Ja, gleichzeitig haben wir ein Bild von der Norm.
Ja, absolut.
Und ich glaube, das ist auch total in Ordnung und wichtig.
Mhm.
Und ich fände es, glaube ich, wichtig, dass Norm auch noch mehr als ein Privileg verstanden wird.
Mhm.
Weil es ist ein Privileg.
Ja, beschreib mir mal, was du damit meinst.
Naja, es ist etwas, was uns auch in die Wiege gelegt wurde und wir können gar nichts daran ändern.
Ja.
Und damals zu sagen, boah, krass, der Norm oder fast oder nahe der Norm zu entsprechen, ist ein richtig cooles Geschenk. Anstatt zu sagen, ah, da ist jemand, der ist nicht normal. Das ist doof. Also anstatt zu sagen, boah, ich entspreche der Norm, krass Privileg, ey, du entsprichst nicht der Norm, komm mal mit, ich nehme dich unter die Arme.
Finde ich total spannend, wie du das gerade siehst, welchen Blick du darauf hast, weil ich zum Beispiel es ganz häufig auch so erlebe, dass diese Norm auch trotzdem für uns Privilegierten innerhalb der Norm ganz oft ein Gefängnis ist, die uns nicht so bewusst ist.
Ne?
Weil wir natürlich dadurch, dass wir näher an der Norm sind, auch näher da dran sind, immer funktional sein zu müssen innerhalb dieser Systeme. Ne?
Absolut, das ist natürlich völlig die andere Richtung, da gebe ich dir auch recht.
Ja. Yeah.
Absolut, total. Trotzdem, wenn ich jetzt, ne, wenn wir jetzt mal die Norm einfach, wenn man sie definieren müsste, dann fände ich es total schön zu sagen, krass, seht es doch nochmal mehr als das Geschenk, was es ist, weil eben wir dann gemerkt haben, dass eines der Kinder eben nicht der Norm entspricht.
Mhm.
Und dann begann eine wahnsinnige Odyssee an, brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu erzählen, Wobei, wenn es bei eurem Kind wahrscheinlich von Anfang an relativ sichtbar war, ne? So, dann ist das nochmal, also in Anführungszeichen, wahrscheinlich ein offensichtlicherer Weg.
Absolut.
Als wenn sich eine Behinderung erst irgendwie während der Entwicklung herauskristallisiert und dann auch irgendwie nicht greifbar ist.
Mhm.
Und dann, ja, die Menschen auch von dieser Behinderung wenig Ahnung haben.
Mhm.
Und dann hingen wir irgendwie 2 Jahre in Diagnostiken rum, die uns irre geführt haben, bis wir dann die richtige Diagnostik hatten. Mhm. Fetale Alkoholspektrumsstörung heißt sie, glaube ich. Ich komme immer durcheinander. FASD heißt es. Fetale Alkoholspektrumsstörung, genau. Eben nämlich Alkoholkonsum in der Schwangerschaft.
Ja.
Und da gibt es eine wahnsinnige Bandbreite von bis.
Ja.
Man geht sogar mittlerweile davon aus, dass fast alle Menschen, die ADHS oder irgendeine Form von ADS besitzen, fast zu 50% oder mehr aufgrund von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft zurückzuführen sind, weil es eben kein Klassenthema ist, kein Schichtenthema ist und weil es einfach nicht bewusst ist und weil Schwangerschaft ganz oft in dieser Zeit, der 8. bis 12. Schwangerschaftswoche, in der das Gehirn sich so massiv entwickelt, es nicht sichtbar ist bei vielen Frauen.
Ja.
Oder auch die Regel sich dann doch, ne, die Periode sich nach hinten rauszieht. Oder
noch Zeit.
Oder, ne? So, es gibt so viele verschiedene Schwangerschaften, oder man will es nicht, weil Frau will es nicht wahrhaben, ne? So, das gibt ja wahnsinnig viele Aspekte.
Aber es hat nicht zwingend immer nur mit Arglosigkeit zu tun.
Genau,
oder,
das will ich sagen. Das will ich damit sagen. Es hat nichts mit Arglosigkeit zu tun, es kann was mit Unwissenheit zu tun haben.
Ja.
Es kann was mit, dass eben die Schwangerschaft nicht normgerecht, wie es im Bilderbuch steht, verläuft.
Ja.
Und schwuppdiwupp ist natürlich schnell mal ein Glas getrunken. Oder eben der Spruch von früher, ach, ein Schluck macht ja nichts.
Ja.
Ja, ein Schluck macht halt eben doch was. Ein Schluck kann halt tatsächlich ein Schluck zur falschen Zeit kann ADHS auslösen, weil es das Gehirn in der Zeit schädigt. Und massiver Alkoholkonsum kann dann eben zu einer massiven Schädigung führen, die dann eine wahnsinnige Bandbreite mit sich bringt. Und als wir dann Februar 21 diese Diagnose bekommen haben, war das vernichtend, glaube ich. Da sind wir wieder bei dem Gefängnis der Norm. In dem Fall war das Gefühl von Norm und die Erwartung an die Norm und die Erwartung an die eigene Norm. Und obwohl wir ja nicht als schwules Paar der Norm entsprechen, hatten wir natürlich diese von der Norm geprägten Gedanken, wie wir uns Familie vorstellen.
Ja, und wie Eltern auch zu sein haben, ne? Was wir zu erfüllen haben. Ja.
Wie eine Eltern-Kind-Beziehung zu sein hat.
Ja.
Mit was für Entwicklungen ich mit meinem Kind durchgehen muss oder durchgehen kann, darf, was für Themen ich und mein Kind gemeinsam erleben können. Und da waren wir in einem unglaublichen Gefängnis. Und dieses Gefängnis hat uns, es war wie so ein Käfig mit Gewichten dran und wir sind in den Ozean runtergesunken und wir kamen nicht raus. Also wir waren wirklich am Boden zerstört. Wir haben getrauert. Wir hatten auch eine Trauerbegleitung von einer Therapeutin. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, in dem wir immer im Wechsel. Mein Mann sagte, komm, wir hören auf. Ich sagte, nee. Das ist so, ne? Das ist so wichtig. Und wir haben hier eine ganz tolle Stimme und eine ganz tolle Sprache gefunden und erreichen Menschen. Und dann einen Monat später war ich so am Boden, dass ich sagte, okay, es reicht. Und mein Mann war dann derjenige, der dann sagte, nein, auf gar keinen Fall. Hast du nicht den Kommentar XY gestern gelesen? Oder denk an die, ne? So, und so ging das ein halbes Jahr.
Ja.
Bis dann ich einen ganz tollen Dreh, glaube ich, hatte, von dem ich nach Hause kam und mein Mann saß im Senegal im Layover und wir facetimten und wir guckten uns beide an und sagten, ja, jetzt ist es soweit. Und als er dann nach Hause gekommen ist, weil wir hatten von dieser ganzen Diagnostik und dieser ganzen Reise auch nichts erzählt und ich glaube, das haben die Follower schon gespürt, weil wir eben, wie du eingangs gesagt hast, ich, aber auch mein Mann, beide sehr offen sind, sehr die Gefühle auf der Zunge tragen, was uns ausmacht. Und deswegen hatten wir, glaube ich, schon so eine Lücke in diesem halben Jahr drin, die spürbar war, weil wir auf einmal Dinge ausgeblendet haben, nicht mehr drüber gesprochen haben, weniger Stories gemacht haben. Wir hatten dann schon angefangen, Kooperationen abzusagen, die eigentlich schon unterschrieben waren, hatten auch gesagt, wir machen wir wollen also Geld schon mal gar nicht mehr.
Ja.
Das fühlt sich nicht richtig an.
Ja.
Und als wir dann im September 21 aufgehört haben, haben wir ein Video gemacht, haben einfach nur erklärt, da ist eine Diagnose für eines unserer Kinder und wir brauchen einfach all unsere Privatsphäre, weil wir diesen Schutz brauchen. Vorher waren wir so in unserer Mitte, dass wir gesagt haben, ey, auf diesem Safe Space können wir super rausgehen, weil wir uns so sicher in uns fühlen. Und das haben wir einfach nicht mehr gehabt, diese Sicherheit.
Ja.
Also haben wir gesagt, okay, wir müssen die Türen gerade alle zumachen, weil wir uns auch so unsicher waren in unserem, na, da waren wir wieder in dem Gefängnis der Norm. Wie behandle ich denn jetzt mein behindertes Kind? Ist es denn jetzt, also erzähle ich jetzt, dass ich gerade nur am Schreien bin? Darf ich jetzt erzählen, dass ich eine Stimmstörung bekommen habe, weil ich so überfordert zu Hause war und mein Kind immer nur angebrüllt habe oder einfach generell nur gebrüllt habe oder ständig auch so gesprochen habe und mein Hals war so eng, weil ich und immer 5 Oktaven zu hoch war, weil ich in so einem Überlebensmodus war? Darf ich das erzählen? Oder mache ich damit Inklusion kaputt? Oder was für ein Bild vermittle ich jetzt, wenn ich das erzähle von Pflegefamilie? Also ne, wir waren so verloren.
Ja.
Dass wir gesagt haben, damit helfen wir keinem. Vor allem uns nicht und unseren Kindern nicht.
Ja.
Wir müssen aussortieren. Wir brauchen die Kapazitäten für zu Hause. Und das war die Entscheidung, Papapi, wie unser Instagram-Kanal damals hieß, zu beenden.
Ich finde das so schön. Und es zeigt mir wieder, warum ich so gern mit dir sprechen wollte. Es zeigt mir deine sehr authentische Art, dass du das hier so preisgibst. Und ich kann es so nachvollziehen, dass man sich so zerrissen fühlt darin, was gebe ich preis, was sage ich? Bin ich Aktivist für Inklusion, weil ich darüber berichte, wie sehr es mich überfordert? Gehe ich da zu weit, auch in den Interessen meines Kindes, indem ich darüber berichte, nur irgendwem anders das Leben damit zu erleichtern? Es ist ein unfassbarer Drahtseilakt.
Absolut.
Ich kann es so nachvollziehen. Ich ziehe den Hut vor jedem Influencer, der das macht.
Ich auch. Ne?
Mit vollem Bewusstsein.
Absolut.
Weil ich glaube, dass es immer wieder von Ambiguität geprägt ist, dass wir immer wieder in uns ganz unterschiedliche Empfindsamkeiten haben.
Absolut. Das hat auch fast 3 Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich das erste Mal und deswegen jetzt auch hier darüber sprechen kann, weil wir dann den Bundesverband für behinderte Pflegekinder Gott sei Dank gefunden haben und da so ein bisschen andocken konnten. Die machen einmal so eine Familienfahrt und das war für uns so ein auf der einen Seite war das wahnsinnig, nicht beängstigend, aber es war halt so ganz diese blanke Realität, in was für einer Welt wir uns jetzt bewegen. Ne, das hatte wieder in dem Gefängnis der Normalität, des Normseins, Normentsprechens und dieser alten Bilder, die wir noch von uns, die wir sowieso schon immer mehr in diesen 2 Jahren verloren hatten und der wir immer noch nachtrauerten. Und dann saßen wir da nur mit behinderten Kindern und Eltern, die behinderte Kinder pflegen und dachten so, boah, scheiße, das wollten wir nie.
Ja.
Das wollten wir nie. Wir haben von Anfang an dem Jugendamt gesagt, wir können uns alles vorstellen. Aber eine seelisch-geistige Behinderung können und wollen wir nicht. Und genau das haben wir bekommen. Und dann sitzen wir da mit all dieser Endgültigkeit und dachten so, boah, und gleichzeitig war es total befreiend. Und mit seinesgleichen zu sein, sich nicht erklären zu müssen.
Ja.
Dann kam mal jemand und sagte, ja, dein Kind, das macht da so komische Bewegungen. Also, erzähl mal, ich finde es total spannend. Anders als mit Menschen zu tun zu haben oder Eltern, die nicht behinderte Kinder haben, zu sagen, also das finde ich ja komisch.
Ne? Da musst du doch mal was machen.
Genau, also was ist, kannst du doch nicht deinem Kind einfach so durchgehen lassen. So, das ist natürlich was ganz anderes. Und das war natürlich total schön.
Ja, es ist ein ganz anderes Verstandensein, eine ganz andere Verbundenheit dahinter.
Und auch für das Geschwisterkind auf einmal zu sehen, ach krass. Das ist nicht irgendwas Sonderbares zu Hause, sondern da gibt es ganz andere. Und da gibt es andere Geschwisterkinder, die auch damit total gut umgehen und total gut leben können. Ne?
Ja, super.
Also für beide Kinder hatte das total das positive Erwachen und für uns als Eltern natürlich auch.
Ja.
Und in dem Zuge habe ich mich dann entschieden, auf der Jubiläumsfeier des Bundesverbandes eben offen das erste Mal über die Behinderung unseres Kindes zu sprechen und mich dazu zu bekennen. Ich habe es dann auch noch so, ich habe es dann genannt, mein Outing quasi. Dass ich Vater eines behinderten Kindes bin. Das war tatsächlich ein sehr großer Schritt. Und ich merke es auch immer noch, dass das was mit mir macht.
Ja, ich sehe es dir
also
auch an.
Da bin ich halt nicht frei von. Ne? Also ich glaube, mein Therapeut hat das ganz spannend gesagt, sagte, weil wir in der Therapie drauf kamen, mein Hauptthema ist immer noch, und es wird eine Lebensaufgabe sein, ich bin nicht genug. Unabhängig davon sagt er, dass es viele Menschen meiner Generation so ist, weil wir von den Eltern geprägt sind, die von der Nachkriegszeit geprägt sind.
Absolut.
Also ne, das ist so eine ganz spannende Welle. Und gleichzeitig ist es bei mir als homosexueller Mann nochmal extrem. Und dann sagte er das so krass, sagte er so, und dann haben sie sich auch noch für ein behindertes Pflegekind entschieden.
Ja.
Um zu zeigen, dass sie nicht nur genug sind für ein Kind, sondern sie sind sogar genug für ein behindertes Kind. Sag ich, na, ich habe mich ja nicht dafür entschieden, sagt er, lassen wir es doch mal einfach so da stehen. Ne? So. und obwohl ich quasi nicht genug bin und diese Therapie mache und dieses queere sowieso schon diese andere Sichtweise habe, hänge ich trotzdem in diesen fucking patriarchalen, weißen Cis-Strukturen fest, die mich prägen und die mich immer wieder festhalten, einfach zu sagen, du bist mein Kind und ich liebe dich abgöttisch, auch wenn du nicht aus mir gekommen bist und du bist völlig okay, wie du bist. Mhm. Grundsätzlich meine ich das so, wenn ich das sage, und ich glaube das ganz oft, und es kommt trotzdem immer wieder dieser Moment, in dem ich denke, Mann, ich wollte doch ein normales Kind, ich wollte doch ein normales Leben, ich wollte normal in den Urlaub fahren, ich wollte mein Kind vielleicht mit ans Set nehmen und stolz vorstellen können, und ich wollte mit meinem Kind über den roten Teppich laufen, wenn ich dann irgendwann mal wirklich so weit als Schauspieler bin, dass mich das Blitzlichtgewitter erwischt, und ich wollte das einfach alles normal haben.
Ich finde es so schön, wie viel ehrliche Wut ich gerade in deinem Gesicht sehe. Und es ist nun mal einfach die Emotion, die sich dann zeigt, wenn wir verhindert sind, die Ziele zu erreichen, die wir uns erträumt haben. Und es ist so verständlich. Und ich finde, es ist oft so ein Tabuthema auch, auch in der Inklusionsbubble, darüber zu sprechen, dass wir Behinderung richtig schrecklich finden können.
Ist es. Total.
Ohne unser Kind in irgendeiner Form abzulehnen.
Absolut.
Sondern einfach nur Nein dazu zu sagen, dass wir diese Extrameile nicht von uns aus gewählt haben und gehen wollten. Wir hätten auch ohne sie leben können.
Absolut. Und da finde ich schön, dass du das sagst, weil das bringt mich auch nochmal auf den Punkt, es geht ja auch gar nicht um das Ablehnen der Behinderung des Kindes.
Ja.
Es gibt ja die zwei Formulierungen zu sagen, ein Mensch mit Behinderung oder ein behinderter Mensch.
Ja.
Beide sind ja total okay.
Ja.
Alles andere soll man ja bitte vermeiden, ne? Also auch für die HörerInnen, sowas wie Handicap, im Englischen sagt man challenged, irgendwie besonders das bitte gerne vermeiden. Mit Behinderung und behindert ist total fein. Ich wähle für mich immer behindert, weil, da sind wir wieder in diesem Normativ, unsere Kinder oder behinderte Menschen werden behindert.
Absolut.
Sie werden von der Gesellschaft, von diesem Normgefängnis, von den Sichtweisen, die sich über so viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte festgesetzt haben, werden sie behindert. Und da sind wir wieder bei diesem Privileg der Norm, zu sehen, ey, ich bin privilegiert und ich nehme dieses Privileg und helfe anderen, anstatt von oben herab draufzuschauen und zu sagen, ist halt jemand mit einer Behinderung. Nee, das ist nicht mit einer Behinderung, sondern der wird durch unter anderem diese lang etablierte Sichtweise der Norm behindert.
Und das finde ich so wichtig. Spannend, weil ich es genau so erlebe. Ich stoße mich auch mehr am System, was uns daran hindert, mit unserem Kind uns frei zu bewegen.
Genau.
Als
weil wenn die Blicke nicht wären. Die kann ich nicht ausblenden. Ich probiere es immer wieder. Und ich hatte auch irgendwann mal vor einem halben Jahr den Punkt, an dem ich dachte, ja, natürlich sehe ich die Blicke nicht mehr. Doch, ich sehe sie immer. Mhm. Ich sehe sie. Und das habe ich auch in meiner Therapie gemerkt. Und das passt auch heute zu dem Thema. Ich bin wahnsinnig empfindlich. Im positiven Sinne. Ich bin empfindsam. Mhm. Ich empfinde ganz viel. Ich will nicht hochsensibel sagen. Ich habe auch nie einen Test gemacht. Das finde ich, ich bin empfindsam. Mhm. Das heißt, ich kriege diese Blicke mit. Ich kriege die Hilflosigkeit des Kindes mit, sich in dieser normativen Welt zu bewegen, die nicht inklusiv ist. Ich bekomme die Beforderung der Menschen mit, die zu wenig mit behinderten Menschen konfrontiert werden, um das als etwas für sich Selbstverständliches zu sehen. Und ich bekomme meine Überforderung mit, all diese Energien und Gefühle zu empfinden und gleichzeitig noch mein Kind beschützen zu wollen und gleichzeitig zu versuchen, das Beste draus zu machen.
Mhm. Und gleichzeitig zu versuchen, mein Kind zu regulieren und mich selbst in dieser Situation. Ne?
So.
Und ich glaube, das ist halt so, das ist immer so diese geheime Anstrengung, die niemand sieht, die unfassbar groß ist, die uns so viel abfordert. Und andererseits erlebe ich halt auch in meiner Arbeit immer wieder, wenn ich mit Menschen daran arbeite, genau da hinzuschauen, was macht denn der Blick der anderen mit dir? Ne, weil man muss ganz ehrlich sagen, die sind da. Ich will das gar nicht negieren. Es ist nur auch so, dass wir natürlich dann ein Selbstgespräch in unserem Kopf anfangen, was dieser Mensch denkt.
Genau.
Und reingucken können wir dennoch nicht. So empfindsam du und ich sind.
Absolut.
Und das ist was ich vielen Eltern immer wieder mitgebe. Inklusion ist keine Einbahnstraße.
Absolut.
Ich darf eben auch nicht die Erwartung hegen,
dass
mein Gegenüber mit dem komischen Blick von sich aus jetzt das Gespräch sucht, weil es wird Hemmungen haben. Absolut. Auch aus einer Historie heraus von vielleicht Eltern, die gesagt haben, guck da nicht so hin.
Genau. Ja, absolut. Ne? Ja.
Und ich glaube, gerade dann ist das verbindende Element immer Sprache und aufeinander
zu gehen. Absolut. Und das klappt halt natürlich trotzdem nicht immer. Ne?
Nein.
Egal wie gut oder wie bewusst dieses Thema mir ist, immer wieder.
Ja.
Ich hatte ein ganz tolles Erlebnis letztes Jahr im Zug. Da bin ich mit beiden Kindern alleine mit dem Zug nach Schweden meine beste Freundin besuchen gefahren. Und in einem Zug kam dann eine Frau und das behinderte Kind war dann am Ende fix und fertig, bis wir unseren Platz hatten, weil ich war in einem Bahnhof, den ich nicht kannte. Wir sind am falschen Ende des Zuges eingestiegen, weil ich Angst hatte, dass der Zug wegfährt, weil wir hatten schon Verspätung. Wir mussten einmal durch diesen ganzen Zug durch und bis wir an unserem Platz waren, war das mein behindertes Kind fix und fertig mit der Welt.
Ja.
In Rage und eine Frau steht da und sagt, jetzt sei mal nicht so verwöhnt. Und ich weiß nicht, was sie noch sagte. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, weil das ganze Abteil hat es mitbekommen. Ich kann jetzt entweder wahnsinnig wütend werden oder ich kann Sprache wählen, aber positive Sprache. Ich glaube, ich war ein bisschen wütend, aber ich habe dann gesagt, vielleicht können sie es nicht sehen oder vielleicht, sie kennen uns nicht, aber ich habe ein behindertes Kind. Das kann gerade sich nicht regulieren. Und bevor sie meinem Kind vorwerfen, dass es verwöhnt ist, es ist behindert. So, fürs nächste Mal könnten Sie es vielleicht mitdenken. Ich habe es wahrscheinlich ein bisschen wütender gesagt, aber es hatte am Ende trotzdem einfach einen positiven Effekt, dass sie sich entschuldigt hat, hingesetzt hat und das ganze Abteil hat es einfach mitbekommen.
Und weißt du, ich glaube, das ist halt auch immer die Magie, die ich auch immer wieder im Coaching mitgebe, die du da in deinem Erlebnis selber erlebt hast. Wenn wir Wut halt nicht wütend werden lassen, um in den Angriff zu gehen, sondern wirklich dazu nutzen, unser Ziel zu erreichen, nämlich in dem Falle für dich und für dein Kind einzustehen. Genau. Dann hat das eine unfassbare Kraft und Magie.
Absolut, absolut.
Spannend. Ich liebe es, wo uns das Gespräch heute hier hinführt. Wer hätte das gedacht?
Ja.
Was mich ja tatsächlich auch interessiert, du hast mit dem Bloggen aufgehört und dann ging die Schauspielerei los und es war ein Weg. Ich habe dich sicherlich nicht immer komplett intensiv verfolgt und es ist einfach auch dem Algorithmus sicherlich geschuldet, dass man gar nicht immer alles mitbekommt.
Ja, klar.
Und irgendwann habe ich aber gesehen, wow, ich stelle fest, dass die Werte, die dich aus meinem Blickwinkel so ausmachen als Follower, nämlich das Thema Inklusion, Authentizität, sehr viel Liebe, die du so in die Welt trägst und Toleranz, das spiegelst du trotzdem auch über den neuen Content, den du mit Wahnsinn. Reinbringst. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie ist diese Entwicklung von dem Elternblogger hin zu dem Schauspieler? Was ist in dieser Zeit passiert?
Das ist eine gute Frage. Was ist da passiert? Naja, ich hatte tatsächlich parallel, ich glaube, in dem letzten Jahr des Bloggens schon einen Schauspiel-Account gestartet, weil ich dann eben durch den Wiedereinstieg viel in der Branche gehört und erfahren habe, wie wichtig Social Media mittlerweile einfach ist. Und habe dann mich entschieden, den Papapi-Account einfach umzubenennen und den anderen stillzulegen, weil wir hatten knapp oder fast 100.000 FollowerInnen und dann dachte ich, naja, das Nutzen wäre schon schlau.
Das ist eine gute Chance,
dass viele weggehen würden, war mir klar. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist irgendwie wie wenn jetzt die Motorsport auf einmal Blumendeko, so von jetzt auf gleich einfach ein Heft ablichtet und die ganzen Biker denken sich so, hä, was will ich ja gar nicht und abonnieren ihre Zeitung ab. Ist ja absolut logisch. Also das war auf jeden Fall quasi die Motivation, überhaupt diesen Account umzubenennen.
Ja.
Und als Schauspieler weiter präsent zu bleiben. Und dann, es ist viel passiert. Ich habe am Anfang versucht, diese authentische Blogger-Narrative weiterzuführen, Stories zu machen täglich und irgend so. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das passt für mich nicht. Ich möchte das aus dem privaten, nicht mal aus den privaten Räumlichkeiten, aber aus den privaten Gedanken raushalten. Und dann ist aber irgendwie dann doch der Content zu wenig geworden, weil ich dann eben noch nicht genug als Schauspieler gedreht oder gearbeitet habe. Dann habe ich angefangen, irgendwie über Castings zu berichten, habe dann irgendwie schnell gemerkt, das möchte ich nicht, weil das noch so was Unausgegorenes ist, weil das nichts Abgeschlossenes ist. Und ich hatte dann, da bin ich dann ob abergläubisch oder esoterisch, aber ich hatte dann das Gefühl, dass ich mir diese Castings selber madig mache, wenn ich zu früh darüber berichte.
Ja.
Deswegen halte ich jetzt Castings auch tatsächlich komplett raus. Also ich berichte nie über Castings. Höchstens wirklich, wenn ich dann einen Job bekommen habe. Und dann bin ich aber immer wieder über andere Accounts gestoßen und habe gesehen, ah, okay, die machen irgendwie Sketche, die machen Content. Und ich hatte einfach immer Spaß am Social Media, an diesem, am Menschsein. Ja. Menschen berühren, Menschen bewegen. Und dann habe ich angefangen, irgendwie Sketche zu machen und habe gedacht, oh, das ist aber plump. Das ist aber langweilig. Okay, will ich nicht, kann ich nicht. Und dann dachte ich, okay, ich möchte aber wieder meine Papapi-Sichtweise, meine Blogger-Narrative mit reinbringen. Ich möchte gesellschaftlich wichtige Themen reinbringen. Ich möchte. Und dann habe ich probiert. Dann habe ich einfach probiert. Dann habe ich gemerkt, dass ich nach Therapien manchmal so positiv aufgewühlt war, dass ich dachte, okay, ich möchte gerne Therapie benennen und sichtbarer und okayer machen, selbstverständlicher machen. Und so entwickelte sich das dann. Ich habe dann einfach ganz viel probiert, bis heute. Ich probiere heute immer noch aus. Dann kam jetzt vor 2 Monaten das Fliegen wieder dazu. Jetzt poste ich manchmal Dinge aus dem Fliegerleben und mache Sketche als Flugbegleiter, die ich auch, wenn ich vielleicht mal nicht mehr fliegen sollte, trotzdem weiterführen könnte. Vielleicht merke ich aber irgendwann, nee, das passt mir doch nicht mehr. Ich habe dann, als das Thema mit der AfD so groß geworden ist, mit den Demos, habe ich das aufgegriffen. Merke ich dann jetzt, habe ich dann auch gestern mich wieder rangesetzt und überlegt, was will ich demnächst wieder machen, habe ich auch gemerkt, ach krass, stimmt, das AfD-Thema habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich möchte da wieder so. Also es ist natürlich viel, was gerade die aktuelle Zeit hergibt. Und es hat auch immer was mit dem zu tun, was mich gerade beschäftigt.
Mhm.
Was ich dann in diesen Content einwickel. Und jetzt gerade hatte ich tatsächlich in letzter Zeit sehr viele schöne Erlebnisse von Casting-Einladungen oder sogar Besetzungen aufgrund von meinem Kanal. Ich hatte das immer bisher nur gelesen, dass das wichtig ist und dass das sein kann und dass Instagram als so eine Art Google genutzt wird, dass man anstatt gegoogelt geinstagrammt wird. Und dann hatte ich das auf einmal, dass mich jemand antrieb und sagt, ich hatte mich beworben und quasi von Instagram aus, weil das eine Ausschreibung auf Instagram war, und dann sagte der Produzent, ach, ich finde deinen Auftritt wahnsinnig toll auf Instagram und ich möchte dich gerne einladen. Und letzte Woche erst hatte ich ein Zoom-Meeting mit einer Produktionsfirma und einem Drehbuchautor und der sagte dann, Respekt für deinen Instagram-Kanal und deine Sketche, als der Produzent dich vorgeschlagen hat, habe ich mir nur deine Instagram-Seite angeschaut, gar nicht dein Demoband, was eigentlich Standard ist in der Schauspielerei. Und nur aufgrund deiner Sketche und deines Instagram-Accounts habe ich gesagt, ich möchte mit dir arbeiten.
Oh, wie schön.
So, krass. Ja, also, und das ist natürlich total schön, weil es mir Spaß macht, weil ich auch in einer Zeit, in der vielleicht mal wenig Anfragen, Aufträge oder Castings kommen, trotzdem ins Spielen komme. Das stimmt, das war noch ein anderer Aspekt zu sagen, wenn ich nicht genug Aufträge bekomme, möchte ich trotzdem ins Spielen kommen. Ich möchte mein Schauspielmuskel weiter trainieren. Ich möchte selbst probieren, wie wirke ich, und aber auch dann gerade mit Instagram, wie wirkt das? Wie kommt es an? Ich habe so Rechts-Links-Videos, dass ich quasi den gleichen Text in 2 verschiedenen, manchmal entgegengesetzten Emotionen zeige oder manchmal auch, ich lächle an der einen Stelle und an der anderen Stelle höre ich auf zu lächeln. So, wie wirkt das? Und am Anfang war das so ein Spaß und mittlerweile merke ich auch, ach, das ist total toll für mich zu sehen, was wirkt wie.
Ja.
Und vor allem löse ich mich dadurch gerade, und das ist mir auch erst vorgestern oder so aufgefallen, ich löse mich gerade wahnsinnig von meiner eigenen Bewertung in meinem Spiel.
Ja, und ich muss sagen, ich finde es so spannend, weil es für mich aus Sicht des Emotionscoachings so nachvollziehbar ist. Ich sehe in dieser Mimikresonanz, in dieser Feinheit, die du bei diesen Rechts-Links-Sachen halt zeigst, ne? Es ist so speziell, weil du halt da den wirklichen Switch machst in die Rolle rein. Es ist so spannend, finde ich, zu sehen, weil du halt wirklich auch dadurch, dass du freigibst, dass der andere sehen darf, was sehe ich denn in deinem Spiel, gar nicht mehr dich Kevin beurteilt, wie du spielst, sondern die Rolle beurteilt. Und das ist super, super schön. Ich kann mir vorstellen, dass das total gut funktioniert.
Total, weil ich am Anfang, natürlich war das dann, dass ich damit anfing, dann kommt irgendwie, nee, also das gefällt mir ja gar nicht. Und so, ne, weil natürlich so Kommentare dann kommen ist ja nicht, neulich war so ein ganz bezeichnender Kommentar, was war das denn? Das ging irgendwie um den Satz, irgendwie was mit Liebe.
Ja.
Und irgendwie die eine Seite verliebt sich während des Satzes und der andere weiß es schon so. Und dann schrieb irgendwie ein Mensch, irgendwie eine Frau war es, glaube ich, es hilft fürs Spiel, wenn man wirklich glaubt, was man sagt. Und ich dachte so, also ne, das wäre so vermeintlich so ein Kommentar, der verletzen könnte. Da war ich Gott sei Dank dann jetzt schon so weit, dass ich dachte, ah, okay, krass. Sie hat jetzt gerade offensichtlich das Mittel nicht verstanden oder das hat mehr mit ihr gemacht. Ne? So, ja. Aber das ist aber das Schöne, wie gesagt, für mich zu sehen, ich mache eine Interpretation.
Ja.
Und dann gebe ich die einfach ab.
Ja. Es schafft eine Distanz, ne?
Und es bringt mir aber auch total viel eben in dieser Feinheit.
Ja.
Vor allem auch zu sehen, ich würde sagen, Schauspielerei hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig viel entwickelt. Früher war das größer ist besser. Mhm. Theater ist sowieso eher noch größer, weil Distanz, ja, damit die Leute auch noch was sehen. Aber generell ist das Spiel heute im Film und im Fernsehen sehr, sehr, sehr fein und sehr diffizil geworden, sehr naturalistisch, sehr authentisch.
Ja.
Und es gibt aber immer noch Menschen, die wollen viel sehen. Und ich hatte einen Take, das war, glaube ich, da so ein Reel, da wollte ich, glaube ich, wissen, wer ist einschüchternder. Und bei dem einen habe ich wahnsinnig viel mit den Nasen, die Nase hochgezogen und ganz so. Und bei dem anderen habe ich nur geschaut. Und da war es am auffälligsten, weil wirklich einige gesagt haben, da wo richtig viel passiert, also da wo du ständig die Nase hochmachst, das finde ich richtig, richtig bedrohlich. Und die andere Hälfte sagte, boah, es ist viel zu viel, was du da machst, es ist völlig unauthentisch. Und das war für mich so diese Bezeichnung dessen, dass es nichts mit mir zu tun hat.
Niemals. Nein,
und gleichzeitig, das hat mich so befreit, auch dann zu im Spiel selber zu sagen, ach Mist, Kevin, du machst gerade zu viel, mach weniger. Nee, ich versuche bei mir im Spiel bei mir zu bleiben, was sowieso, glaube ich, die meisten Schauspielenden versuchen. Aber das war nochmal für mich so eben dieser Schritt zu sagen, ah, okay, ich bleib wirklich einfach bei mir. Und der Rest ist sowieso nicht in meiner Hand. Und also tatsächlich hat dann sogar am Ende, es ein Ausprobieren, ein künstlerisch tätig sein, ein Schauspielmuskel trainieren und ein Herausfinden, was sehen die Leute denn überhaupt? Und damit ein völliges Freiwerden im Spiel haben diese Reels. Also es hat tatsächlich eine wahnsinnige
Bandbreite.
Ja, bis hin eben jetzt dazu, dass es sich zur Besetzung führt.
Ich finde es so spannend, weil ich das Gefühl habe, wenn ich dich jetzt frage, was das wachstumstechnisch mit deiner wirklichen Identität auch hinter der Schauspielerei gemacht hat. Wenn du jetzt mal beleuchtest, wo unser Gespräch angefangen hat, ja, ne? Der Elternblogger, der Mensch, ja, der du einfach bist. Und jetzt bist du so in der Lage, so viele Rollen zu wechseln und auch zu merken, hey, das hat ja nichts mit mir zu tun. Ne? Und du hast eben gesagt, der Satz, ich bin nicht gut genug, ist einer, der durchaus auch ein negativer Treiber in deinem Leben gewesen ist oder sein kann. Mhm. Was macht es mit dir? Was hat das für eine Charakterstärke herausgebildet? Was ist das Wachstum, was du erlebt hast, seit du immer mehr in die Schauspielerei reingehst und da immer freier wirst?
Integrität für mich selbst.
Ja, wow.
Ja, total. Also, ne, das ist, da gehört natürlich auch ganz viel dazu. Ich habe mit der Diagnose unseres behinderten Kindes eine Therapie angefangen. Mhm. Zweimal Kurzzeit und dann war ich kurz davor zu sagen, ich bin durch. Und dann hatten wir eine Überprüfung durch eine Tagesgruppe für das behinderte Kind und die hat mich nochmal völlig zerrissen.
Ja.
Weil das so 4 Stunden Gespräch an mir, an meiner Kindheit, wirklich 4 Stunden. Tatsächlich, haben sie auch so gesagt und war auch genauso. Wow. Bei uns beiden, getrennt. Und da habe ich gemerkt, wie viel da doch noch sitzt und habe ich eine Langzeittherapie beantragt. Also das heißt, da gehören 2 Jahre Therapie dazu. Ich habe in diesen letzten 2 Jahren wahnsinnig viele Workshops gemacht, Schauspielworkshops, aber auch Casting-Workshops, heißt CasterInnen kennenlernen, Castings üben. Ich bin in den ersten definitiv auf die Nase gefallen, bei denen KollegInnen dabei waren, die einfach unglaublich so gut waren, dass sie sich einfach nur präsentiert haben in diesem Workshop, während ich an einem Stadion ich dachte, ich lerne hier gerade was bin, bis ich dann verstanden habe, dass so ein Casting-Workshop doch eher dafür da ist, sich zu präsentieren. Mhm. Alles legitim, ne? So. Also das heißt, es gehört zu dieser Entwicklung, dieser Selbstintegrität gehört auf die Nase fallen dazu.
Ja.
Selbsterkenntnis gehört dazu. Mhm. Das Zulassen dessen, was ich bin. Mhm. Und anzuerkennen, dass ich es nicht ändern kann. Ich hatte erst neulich eine ganz tolle Sitzung mit meinem Therapeuten, weil ich dann sagte, ja, aber die und die Eigenschaft, dieses hibbelige, energetische, wilde an mir, das muss ich doch ändern, das muss ich doch ändern können. Und dann guckte er mich an und sagte, aber warum denn? Also erste Frage, warum denn? Das macht sie doch aus, das macht doch auch ihre Vielschichtigkeit aus und das macht doch ihre Reise gerade aus. Und außerdem, ich glaube, wir können immer nur angleichen, hat er gesagt, aber grundsätzlich verändern, was wir sind, können wir gar nicht. Und ich sagte, aber das ist doch, sagte, nein, darum geht's nicht. Wir können es kurzzeitig vielleicht machen, aber wenn sie versuchen, ruhig zu bleiben und diese Energie unten zu halten, dann ist das für sie wahnsinnig anstrengend. Das schaffen sie vielleicht mal eine halbe Stunde oder vielleicht mal eine Stunde oder ne, vielleicht mal für anderthalb, wenn es auf der Bühne sein muss. Bei Takes fürs Drehen sind ja ständig sowieso wieder Breaks, Cuts. Aber grundsätzlich können sie sich ja nicht verändern. Und das war für mich auch nochmal so beruhigend und befriedigend zu sehen, das bin ich, das macht mich aus und ich kann das auch ganz viel für mich nutzen.
Ja, und ich finde das so spannend, weil wir haben eben, das können die anderen jetzt nicht wissen, als wir vorher gesprochen haben und ich dich kennengelernt habe heute noch mal ein bisschen, habe ich zu dir gesagt, ich fand es damals so spannend, wie du in der Elternbloggerzeit zum Beispiel häufig den Tränen nahe warst, dich etwas sehr berührt hat und du gesagt hast, oh, jetzt heule ich halt schon wieder. Und da war so eine Scham irgendwie, die aber trotzdem irgendwie sympathisch rübergebracht wurde. Und du hast mir relativ prompt geantwortet, das würde ich heute nicht mehr so machen.
Absolut.
Ich finde es deshalb so spannend, das nochmal anzusprechen, auch für alle, die zuhören, weil ich glaube, das, was du gerade ansprichst, natürlich, es gibt gar keine Notwendigkeit, unser Innerstes zu verändern.
Genau.
Wir dürfen aber trotzdem die Energien, die uns nicht dienlich sind, wandeln dahin, wo sie nützlich sind für uns.
Genau. Und trotzdem glaube ich mittlerweile eben durch dieses Erlebnis, dass wir die Energien auch nur bedingt wandeln können. Mhm. Das ist so ein bisschen wie so eine Spirale, die in eine Richtung dreht und ich versuche, sie in eine andere Richtung zu drehen. Die ist dann unter Spannung. Und ich kann sie eine gewisse Zeit lang so halten und vielleicht auch eine längere Zeit, wenn ich es nicht zu sehr auskoste. Aber wenn ich sie loslasse, geht sie in ihre Ursprungsform zurück. Aber das ist gut, weil diese Spirale hat eine Funktion und das ist wichtig, dass sie diese Form hat. Ich habe zum Beispiel auch vor anderthalb Jahren, glaube ich, ein Coaching gemacht auf Persönlichkeitsebene, weil ich so, das war auch so ein Einstieg, Wiedereinstieg Schauspielerei, ich war so verloren in dem, wer bin ich, ne? Zwei Kinder, hat ganz viel mit mir gemacht. Queer sein, dann schon über 30 sein, also ich bin nicht mehr der jugendliche Liebhaber, sondern ich bin wer Neues, aber irgendwie bin ich nicht aktiv im Schauspiel gewesen, also ich habe diese Reise nicht im Beruf gemacht, ich bin einfach raus und jetzt musste ich irgendwie mich neu definieren und dann habe ich ein Coaching gemacht. Und in diesem Coaching war dann eben auch schnell klar, mein Alleinstellungsmerkmal ist eben auch diese Energie. Ich bin ich sag's mir jeden Abend, ich bin ein zarter familiärer Freibeuter, das ist mein Inneres, und ich bin ein schöpferischer, in mir selbst ruhender Mensch. Ich bin schöpferisch durch diese Energie. Ich kann sie biegen, ich kann sie mal anders mir dienlich machen, aber sie wird immer wieder in diese Form zurückfallen. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, Dinge mir wegzunehmen, dann würde das wahrscheinlich gar nicht funktionieren, weil ich brauche diesen hohen Input. Davon hatten wir es heute auch, weil du fragtest, ne, bevor wir aufgenommen haben, wie ich gerade herkomme. Wir hatten zu Eingangs, dass ich so, da ist gerade so viel. Und ich glaube, das ist aber eben Teil meines Naturells. Wichtig ist, dass ich das annehme und mittlerweile mache ich auch wirklich jetzt seit über einem Jahr, jeden Abend Yoga. Also ich muss gucken, wo ich diese Ruheinseln finde, damit eben nicht diese Energie immer eins obendrauf und noch eins obendrauf und noch eins obendrauf, damit ich nicht wieder in eine Stimmstörung quasi falle oder in eine Überspannung. Ja. Ich gehe auch alle 6 Wochen zur Osteopathie, um all diese Energien und diese Blockaden zu lösen. Aber, und das ist eben das mit der Integrität, dieses Annehmen.
Ja. Und auch ankommen, ne? Wirklich bei mir selber ankommen.
Bei mir ankommen.
Und sag mir mal, was ermöglicht dir dann diese Integrität? Also was hat das in deinem Leben ermöglicht und auch für dich selbst und dein Umfeld?
Freiheit.
Ja.
Also ich habe vor einem Jahr mit einem Regisseur gemeinsam einen Raum geschaffen in Frankfurt, bei dem Schauspielende zusammenkommen, um zu trainieren. MusikerInnen trainieren jeden Tag, TänzerInnen trainieren regelmäßig, Feuerwehrmänner trainieren regelmäßig auf Übungen, Militär auch, egal, whatever. Nur Schauspielende haben ganz lange irgendwie, und es gibt immer noch viele KollegInnen, die meinen, man macht die Ausbildung und dann übers Spielen ist man quasi drin. Aber das stimmt halt nicht. Zumindest meine Philosophie. Und dann haben wir vor einem Jahr diesen Raum geschaffen und mittlerweile findet der fast jede Woche statt.
Schön.
Und heute kam hinterher eine Kollegin zu mir, weil wir haben improvisiert, wir haben einfach eine 20 Minuten Impros gemacht. Das ist dann so 2 Spielen und dann ruft einer rein Stopp und dann klatscht man sich ab und geht in eine neue Richtung. Und mir war das gar nicht so bewusst, bis dann hinterher nach den 2,5 Stunden eine Kollegin zu mir kam und meinte, deine Freiheit in der Impro heute war wahnsinnig inspirierend. Hm. Und das ist das, wo ich hingekommen bin. Nicht nur im Spiel, sondern auch im Umgang generell mit dem Leben. Ich bin wahnsinnig frei geworden, zu sagen, zu mir zu stehen anzuerkennen, dass ich hibbelig bin, dass ich wahnsinnig energetisch bin, dass es auch vielleicht mal für Menschen anstrengend sein kann. Es hat mir aber auch viel mehr Beweglichkeit gegeben, mal diese Energie dann doch in eine andere Form zu bewegen, damit sie dann für andere Menschen doch vielleicht mal angenehmer ist. Ne? Wenn ich merke, oh, ich bin gerade zu viel, okay, dann schraube ich mich mal runter. Es klappt nicht immer. Aber ja, also diese Selbsterkenntnis und diese Reise hat mir vor allem Freiheit gegeben.
Oh, wie schön. Ja, wahnsinnig schön. Was würdest du sagen, was würdest du anderen Menschen raten, die irgendwann mal in so einer Rolle stecken bleiben ihres Lebens und die irgendwie sich schwer tun, Masken abzulegen oder auch anzunehmen, was sie so im tiefsten ausmacht? Was würdest du nach der Reise, die du in den letzten Jahren hinter dich hast, Leuten sagen und mitgeben wollen?
Dass das total okay ist, dass das so ist, weil das ist nicht die eigene Verantwortung, dass es dazu gekommen ist. Mir ist nämlich, als du diese Frage gestellt hast, ist mir sofort dieser Satz eingefallen, den wir wahrscheinlich alle schon ganz oft zum Geburtstag bekommen haben. Bleib bloß, wie du bist. Und das ist für mich der schlimmste Satz, den mir jemand sagen kann. Und ich vermeide ihn seit bestimmt 2 Jahren und ich sage immer zum Geburtstag, bleib in deiner schönen Veränderung. Mhm. Da wir aber über auch Jahrzehnte in diesem patriarchalen System, in dem wir leben, das ja von dem einfach Männer profitiert haben, das ein Wirtschaftssystem hervorgebracht haben, das waren einfach ganz starre, enge Linien. Ja. Und in dem durfte es auch wenig Veränderung geben. In dem waren Minderheiten auch nicht gern gesehen. Und das heißt, dieses Feststecken hat einfach eine unglaubliche Geschichte. Mhm. Und die hat ein ganzes System, trägt die Verantwortung dafür und nicht wir alleine. Und der erste Schritt, glaube ich, da rauszukommen, ist anzuerkennen, dass es total okay ist, festzustecken, weil wir das über Jahrzehnte eingetrichtert bekommen haben. Und dieses Anerkennen öffnet die Tür zur Veränderung.
Und wie verrückt es eigentlich ist, wenn wir heute schon so viel über Behinderung gesprochen haben, wie behindert wir alle sind, in diesem Feststecken.
Ja, voll. Wir stecken in diesem Gefängnis der Normalität, des Normseins drin und sind dadurch auch total behindert. Wir werden von diesem Gefängnis völlig behindert.
Ja.
Weil wir feststecken in negativen Glaubenssätzen, die uns irgendwie eingetrichtert wurden, ja. Also.
Ja. Und ich finde auch, man darf das auch sagen, ohne damit den Menschen mit einer wahrhaftigen Behinderung etwas wegzunehmen, sondern ich glaube, es erkennt eigentlich an, wenn wir das wirklich verstehen würden, welche Verbundenheit da ist, uns allen das System zu öffnen. Weil ich glaube, dann ist halt auch die Offenheit dafür da, neue Lösungen zu finden, die halt eine Toleranz und eine Freiheit ermöglichen, um ins Miteinander zu kommen.
Absolut. Total, bin ich ganz bei dir, genau das. Ja, ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, bei sich anzukommen, ne? Und das ist, also anzunehmen. Bei sich zu, also, und das ist natürlich hochtrabend und schwer. Und ich glaube, ich würde immer dazu raten, sich Hilfe zu holen, egal in welcher Form.
Ja. Es ist ja auch einfach so, dass die Leute, glaube ich, dieses Hilfe holen oft nicht so auf dem Schirm haben, weil man gar nicht weiß, wo setzt denn die Hilfe da jetzt an? Ne?
Genau.
Ich glaube, das ist so intransparent einfach. Und deshalb finde ich es auch so schön, dass du im Gespräch heute mal die Tür geöffnet hast dafür, wo hat Therapie geholfen? Was hat sie dir ermöglicht? Weil ich glaube, dass das einfach immer noch ein großes Tabuthema ist. So sehr wir alle wissen, dass Therapieplätze ganz, ganz rar gesät sind und die Wartelisten lang, ist es trotzdem so, dass viele Menschen auch immer noch zu Hause sitzen und denken, sie müssen es allein mit sich ausmachen.
Genau. Und es kann ja auch mit einem Coaching anfangen. Also ich weiß, ich hatte zum Beispiel dieses Persönlichkeitscoaching, was eigentlich auf Schauspielerebene bedacht war. Das hat mich dann eben zum ersten Mal auf das Thema negative Glaubenssätze gebracht. Und dann habe ich in diesem Coaching gemerkt, okay, die Coaching war ganz toll, aber ich komme ja an einen Punkt, da brauche ich therapeutische Hilfe. Mhm. Aber an diesem Punkt, ich wäre nicht bereit gewesen, die Therapie zu starten, wenn ich nicht das Coaching vorher gemacht hätte. Mhm. So, also ne, mit Coaching hat es angefangen. Ich mache trotzdem weiterhin Coaching. Ich lasse mich für jedes Casting, für jede Rolle, die ich spiele, lasse ich mich coachen.
Wow.
Ich habe eine ganz bestimmte Technik, die könnte ich alleine. Aber es ist viel schöner, mir die Hilfe zu holen. A, es ist bequemer, weil meine Coachin ein Protokoll führt, das ich hinterher lesen kann. Sie reflektiert mich, sie sieht, was sie gesehen hat. Da sind wir wieder bei dem, ne, was macht mein Spiel? Und sie hilft mir einfach, in diese Rolle zu finden. Es kommt trotzdem alles aus mir, aber sie hilft mir. Und ich glaube, das ist auch das, was diese Scheu vor Hilfe ist, ist dieses, dann macht's ja jemand anders. Aber das ist nicht Hilfe. Hilfe bedeutet, jemanden dabei zu unterstützen, es aus sich selbst zu schaffen.
Mhm. Für mich ist das immer, in meinen Coachings nutzen wir immer gerne die Tanzmetapher, die ich auch in meiner Ausbildung sehr mitgenommen habe. Ich kann führen, aber tanzen musst du selbst.
Absolut, ganz genau das. Ja, ja, es bringt beim Tango nichts, wenn der Mann wunderbar führen kann, aber die Frau die Schritte nicht kann.
Ja.
Na, so,
ja.
Oder der Partner, die Partnerin, wer auch immer tanzt gerade.
Ja.
Das bringt ja nichts. Und genau das ist es. Und ich glaube, diese Erkenntnis oder das sich zu erlauben, zu sagen, ich brauche Hilfe und ich darf mir Hilfe annehmen. Und da sind wir aber auch wieder in diesem geprägten System.
Mhm.
Schaff's alleine. Du bist nicht gut genug, wenn du es nicht alleine schaffst. So, wir haben uns irgendwie reinmanövriert, auch in dieses Kinder allein, also von den Eltern wegziehen. Ja, klar, wir müssen irgendwie autonom werden, uns autark entwickeln von unseren Eltern, aber so weit weg von den Eltern zu ziehen, dass sie überhaupt keine Stütze mehr sind. Und dann brauche ich Babysitter, Nachbarn, wie auch immer. Entweder ich finde sie, manchmal klappt es, aber manchmal eben nicht. Und ich würde eigentlich glaube ich, funktioniert Familie dann, wenn die Mehrgenerationen zusammenwirken und die Großeltern, so haben wir es Gott sei Dank bei uns auch, die dann nicht mehr arbeiten können, wieder auf die Kinder gucken, weil sie dann viel mehr integriert sind, sich gebraucht fühlen, fit bleiben und die Eltern, für die es in diesem alterlichen Stadium noch ganz anders wichtig ist, sich selbst zu verwirklichen als für Großeltern, weil sie ja schon quasi sich selbst verwirklicht haben.
Ja.
Die wollen sich jetzt nur noch ausruhen. Und diese Synergien, die fehlen, glaube ich, ganz oft. Und da sind wir wieder in diesem, ich muss es doch alleine schaffen, ich habe es ja auch so gewählt, dann hole ich mir jetzt auch keine Hilfe und dann wird sich auch keine Hilfe geholt.
Ja. Ja, Hilfe ist wirklich ein wichtiges, wichtiges Thema. Ich freue mich so über dieses Gespräch heute. Ich glaube, man kann so wahnsinnig viel daraus mitnehmen an allen Ecken und Enden, Kevin. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass du damals Ja gesagt hast. Was nimmst du dir heute aus dem Gespräch mit? Was hast du vielleicht selber heute gesagt oder gedacht, was für dich heute nochmal ein wichtiger Gedanke ist, den du nochmal zusammenfassen magst?
Ich glaube, für mich bleibt am meisten jetzt gerade hängen meine Wut über die Behinderung meines Kindes. Das bleibt mir gerade am meisten hängen, dass du das auch so schön reflektiert und benannt nochmal hast, dass das, weil in diese Falle tappe ich immer wieder, zu sagen, ich darf ja nicht wütend sein oder wenn ich wütend bin, dann bin ich wütend auf mein Kind oder dann tue ich meinem Kind Unrecht, was halt überhaupt nicht stimmt.
Yeah.
Also eigentlich das, was ich selber heute auch gesagt habe und an vielen Stellen glaube ich, auch schon gut verinnerlicht habe, das noch mehr mitzunehmen, noch mehr mich selbst auch da anzunehmen und mich selbst in den Arm zu nehmen und zu sagen, ja, das ist okay.
Ja.
Das ist eine beschissene Situation. Ganz, ganz oft ist das eine richtig, richtig beschissene, nicht selbst gewählte Situation. Und es ist okay, ich darf da wütend sein. Das hat nichts damit zu tun, dass ich etwas anderes möchte oder dass ich mein Leben ändern wollen würde oder mein Kind abgeben würde. Gar nicht.
Ja, es hat nicht mit Ablehnung zu tun. Ich finde auch
überhaupt nicht.
Ein schöner Gedanke ist immer, Wut ist nicht die Energie, die nur dafür sorgt, weg von etwas zu kommen. Sie darf uns auch dazu bringen, hin zu etwas zu gehen. Und ich glaube, das ist ein schöner Gedanke, um Wut
total.
Ein bisschen friedvoller annehmen zu können.
Das ist schön. Danke dafür, ja.
Ich danke dir für deine Zeit. Danke dir, dass du da warst. Ich danke dir, dass du so ein wundervoller Mensch bist und so offen teilst mit deiner hibbeligen Energie, was dir durch Herz und Kopf geht. Und ich wünsche dir das Allerbeste für dich und für deine Familie und für alles, was dir noch bevorsteht, Kevin.
Vielen, vielen Dank fürs Dasein. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören und vielen Dank für dich.